Willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts. Mein heutiger Gast ist Dr. Mais von Cubicom Immobilien aus Solingen-Ohlix. Wir sitzen in der Firmenzentrale von Cubicom, ein Gebäude, das jeder in Ohlix kennt. Es ist in der Kelderstraße, dieser zylindrische große Bau, ein Hochhaus, sieht aus wie ein Hochhaus, ist es aber glaube ich gar nicht mal. Und wir sitzen auf dem Dach, haben hier einen wunderbaren Rundblick über ganz Ohlix und man sieht von hier aus auch, wie nah Solingen an Düsseldorf liegt. Herr Mais, dieser Ausblick, den haben Sie hier jeden Tag?
Ja, den Ausblick haben wir hier jeden Tag. Guten Tag, Herr Hiller, hallo. Herzlich willkommen bei uns und ja, wir dürfen das genießen, sofern wir Zeit dafür haben, das zu genießen. Also wir wissen, wir haben hier eine ganz schöne Dachterrasse, aber wir können sie leider nicht so oft nutzen, wie wir das eigentlich mal vorhatten.
Wegen viel Arbeit?
Wegen viel Arbeit, genau so ist es.
Damit sind wir beim Thema. Es war zu lesen, dass während der Corona-Krise, die ja natürlich noch läuft, dass die Immobilienpreise in Deutschland angeblich weiterhin stark zugelegt haben. Man sieht das in Ohlix. Wir sehen von hier aus allein 1, 2, 3, 4, 5, ich weiß nicht, wie viele Kräne. Eine doch hier hinten sind auch noch 8. Also wahrscheinlich könnte man so ungefähr 10 Kräne von hier aus sehen. Es gab Zeiten, da war das anders. Hier tut sich eine Menge in Ohlix. Einen Grund habe ich vielleicht schon genannt. Wir sehen hier bis die gesamte Düsseldorfer Innenstadt, Fernsehturm, die Hochhäuser. Ist das ein Grund, warum sie hier gerade so viel tut?
Ja, ich glaube, dass das Ohlix aufgrund der Nähe zur Rheinschiene natürlich nachgefragt ist und vielleicht auch von denjenigen, die aus der Rheinschiene kommen, weil es eben dort kaum noch oder weniger bezahlbaren Wohnraum gibt, als attraktiv empfunden wird, weil wir eben eine ganz gute Anbindung haben. Wir haben eine S-Bahn, wir haben einen ICE halt, also ob ich jetzt nach Köln oder Düsseldorf will, das ist da fast egal. Nach Wuppertal, ne? Also wir haben nehmen wahr, dass wir deutlich mehr auch Studenten haben, die hier in Ohlix mieten wollen, weil auch in Wuppertal es eng ist. Aber ja, der Druck kommt insbesondere aus der Rheinschiene. Und dass hier jetzt gleich zwei große und auch international tätige Baugesellschaften große Projekte entwickeln, spricht dafür, dass das auch andere entdeckt haben. Ja, keine Frage.
Sie sprachen eben von wir in Ohlix. Das zeugt natürlich von einer gewissen Identifikation mit dem Standort. Sind eben auch in der ISG engagiert. Beschreiben Sie mal Ihr Verhältnis zu Ohlix. Wie kamen Sie zu Ohlix? Wie kam Ohlix zu Ihnen?
Ja, das ist ziemlich einfach. Also ich wurde geboren in Auf der Höhe und nachdem ich da in der Grundschule Auf der Höhe mein Schulleben begann, bin ich danach zum Geschwister-Scholl-Gymnasium gegangen und da war ich Ohlixer auf einmal. Ich wohne in Ohlix. Ich habe das Abitur dann am Ende auf dem Humboldt-Gymnasium machen müssen, weil die Geschwister-Scholl-Schule zur Gesamtschule wurde. Also aber auch da bin ich nicht weit aus Ohlix herausgekommen. Ja, auch wenn das Studium nicht in Solingen stattgefunden hat, war ich trotzdem immer hier und wohne auch jetzt in Ohlix. Also ich bin Ohlixer. So. Ich bin aber auch Solinger. Also ich möchte das nicht als abgrenzend bezeichnen, sondern eher inkludierend.
Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Also Ohlix sieht sich natürlich ganz gerne schon mal so als dieses kleine gallische Städtchen. Als ich mit meiner Frau vor 13 Jahren hierher gezogen bin, weiß ich ein Gespräch, wo ich mich vorstellte, ja, wir sind jetzt neu in Solingen. Und dann kam nur trocken zurück, Ohlix. Ja, ihr seid neu in Ohlix. Solingen ist irgendwo da hinten. Habe ich mir seitdem gemerkt, ich bin durchaus frei von Lokalpatriotismus in dieser Form. Ist es nicht so ganz meins, aber man merkt schon, dass Ohlixer natürlich in gewisser Weise was auf sich halten, auf ihren Stadtteil. Was zeichnet diesen Stadtteil aus? Jetzt einfach mal so als eben auch Ohlixer. Mhm. Was schätzt man daran?
Also ich glaube, und das kann man natürlich, wenn man sich jetzt auch professionell mit dem Thema Immobilien auseinandersetzt, und das tun wir nun, ja auch für ganz Solingen, dann stelle ich halt durchaus fest, dass wenn ich hier in Ohlix bin, dann merkt man ein bisschen mehr Drive bei den agierenden Menschen, also bei den Leuten, die hier Geschäfte haben. Wir haben viele inhabergeführte Geschäfte hier in der Ohlixer Innenstadt. Das war auch mal in der Solinger Innenstadt so. Das hat sich ein wenig verloren und das ist nicht aufgefangen worden, glaube ich. Und deshalb hat die Solinger Innenstadt ein bisschen anders als die Ohlixer Innenstadt noch mal mehr Probleme. Das heißt nicht, dass wir hier problemlos sind. Deshalb gibt es ja auch diese Immobilienstandortgemeinschaft. Aber ich glaube, dass es relativ gesehen uns immer noch gut geht. Ja, keine Frage.
Ein Argument, das ich gehört habe, ist, dass in Ulix das Glück war, dass bestimmte Dinge so lange gedauert haben bzw. nicht passiert sind. Sprich, O-Quartier, wo eben gebaut werden sollte, wo eigentlich so ein klassischer Shopping-Mall hinkommen sollte, wo heute gesagt wird, Himmel, gut, dass das nicht passiert ist.
Ja, absolut. Also die ISG ist unter anderem deshalb gegründet worden, um eben den Prozess, der durch die damalige Eigentümerin angestoßen wurde, als da noch ein Einkaufscenter entstehen sollte, das, ich sage jetzt einfach mal, aus Ohligster Sicht zu begleiten und aus Sicht der Eigentümer der Düsseldorfer Straße, weil die sind letztendlich in dieser Immobilienstandortgemeinschaft zusammengeschlossen, für die war das eine Bedrohung, das muss man klar sagen, das hat man nicht so verkauft, aber am Ende und aus heutiger Sicht wäre es eine dramatische Bedrohung gewesen. Das hätte eine Sogwirkung haben können, wie beispielsweise der Hofgarten in Solingen, der halt auch alles an sich gezogen hat, was klar ist, das Bessere zieht es von dem Schlechteren oder das Neuere von dem Älteren wahrscheinlich zumindest ab. Und wenn es auch nur das vermeintlich Bessere ist. Aber die Gefahr haben wir Gott sei Dank nicht mehr so. Also insofern müssen wir Ohligster und im Zweifel tatsächlich auch wir Solinger uns alle freuen, dass hier Kontor Wessel damals eingestiegen ist in das Projekt und nun hauptsächlich Wohnraum schaffen wird. Das ist immer noch viel. Also auch für Ohligster wird das ein Drops sein, der erstmal zu lutschen ist. Da bin ich aber zuversichtlich, dass das funktionieren wird. Und wir sehen, dass die Einzelhandelslandschaft, die wir kennen, hoffentlich so umgebaut werden kann, dass sie dadurch, dass eben durch diese Bauprojekte, die wir hier haben, nochmal mehr Nachfrage nach Olix kommt, eben Bestand haben kann. Natürlich wird sich hier da ein bisschen ändern müssen und wir haben trotzdem den Druck aus dem Onlinehandel. Aber ich glaube, dass es erstmal hilft, dass Zuzug stattfindet. So.
Wie sind denn ungefähr die Zahlen? Man hört immer von den Wohnungen, aber wie viele Menschen geschätzt erwartet man denn so neu in Ulix in den nächsten 5 Jahren, 3 Jahren?
Naja, also wenn man jetzt einmal schaut, wir haben, ich nehme mal das, fangen wir mit dem O-Quartier an. Das soll, ich glaube, 22, also ich sag mal in 2, 3 Jahren, je nachdem wann 22 das fertiggestellt sein wird, also komplett sicherlich, also erste Teile sicherlich auch schon früher, da werden, glaube ich, 310 Wohnungen erstellt. Dann haben wir das Stadiongelände, auf dem 60 Einfamilienhäuser entstanden sind oder entstehen werden, also verkauft sind sie, das weiß ich zufällig. Sie sind natürlich jetzt im Bau. Und eben nochmal 5 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt knapp 50 Wohnungen, sodass wir also da allein darüber bei 360 Wohnungen sprechen, was mal vielleicht im Durchschnitt mit 2 genommen sind, 700 neue Einwohner. Ich sage das jetzt mal, más o menos. Ja, so. Die werden wir in Ulix ganz sicher haben. Und ich glaube tatsächlich, dass das nicht reichen wird. Also wir haben festgestellt, als wir die Einfamilienhäuser verkauft haben auf dem Stadiongelände, auf dem ehemaligen Stadiongelände. Das ging relativ schnell, muss man sagen, obwohl das jetzt keine Preise waren, wo man sagen würde, da ist was verschenkt worden. Aber es ging relativ schnell und wir hatten einen durchaus hohen Anteil von Menschen, die bisher nicht in Solingen wohnten, sodass wir da also tatsächlich Nettozuzug haben und auch das auch für das O-Quartier erwarten. Das muss man schon sagen. Dann gibt es ja das auf der Erlener-Eller-Straße das so ein seniorenorientiertes Wohnen. Da sind auch nochmal, ich glaube, 30, 40 Wohnungen drin, die vermietet werden gerade. Hier passiert was. Das ist offensichtlich so. Und ich glaube, dass wenn in so einem Stadtteil, der jetzt ja auch nicht riesig ist, mal eben 1000 Leute, machen wir es mal grob, dazukommen, dann ist das schon was. Zumal es hoffentlich Zahlungskräftige sind, also solche, die auch hier in der Nähe sich wohlfühlen können und hier auch Geld ausgeben. Was ja schön wäre, wenn das in der Stadt bliebe und die eben nicht abwandern würden nach Hilden, Langenfeld oder natürlich Düsseldorf und Köln, weil es ist halt nah. Und natürlich wird da Kaufkraft hingehen von denen, das ist ja klar. Aber wenn es eben gelingt, die zumindest zum wöchentlichen Einkauf hier in Ulix zu halten, ich glaube, dann haben wir alle gewonnen. Und ich sage bewusst alle und auch der Solinger hat gewonnen, weil am Ende wird dieser Druck ja in alle Stadtteile Solingens geleitet werden. Ulix ist halt aufgrund seiner geografischen Lage und aufgrund der Anbindung über den ICE oder das Schienennetz sicherlich der am nahesten liegende Stadtteil, wo das passiert. Neben auf der Höhe als Wohnstandort und Gräfrath als Wohnstandort.
Als nochmal das Beispiel, meine Frau und ich vor 13 Jahren hierher gezogen sind, waren genau diese Argumente, davor hatten wir in Grüten gewohnt, auch da mit einer guten Anbindung, die für uns eben wichtig war, beruflich und für die Freizeitgestaltung. Und war auch klar, dass einfach hier in Solingen eigentlich nur in Frage kommt, in Bahnhofsnähe, da ist man natürlich dann ganz schnell eben Ohlix, Merscheid. Wir haben damals festgestellt, dass zu der Zeitpunkt die Immobilienpreise sich noch daran orientierten, welches Autokennzeichen war. Das heißt, war ein ME bei dem Standort der Immobilie, konnte man gleich mal irgendwie so 30% draufschlagen und war ein SG davor. Also ich sag mal so, das Haus, das wir damals gekauft haben, hätte man heute zu dem Preis unfindbar. Und damals in anderen angrenzenden Städten, also Hilden, Hahn beispielsweise, auch schon unmöglich. Warum hatte Ohlix bis vor, ja, ich weiß nicht, den Zeitraum müssen Sie mir gleich mal sagen, so das eher schlechte Image, und war dieses SG eigentlich ein Zeichen für Unverkäuflichkeit im Zweifelsfall oder Preisabschlag? Und warum hat sich das so geändert in den letzten Jahren, und zwar ja rasant?
Die Frage ist vielschichtig. Ich versuche mal den ersten Teil zu nennen. Die Preisentwicklung, die isoliere ich einfach mal, und zwar die absolute, die ist in der Tat in Ohlix sicherlich sehr dynamisch und dynamischer noch als vielleicht in anderen Stadtteilen Solingens gewesen und vielleicht auch in anderen Städten drumherum. Und jetzt kommt das Aber, und das ist der zweite Teil der Frage. Aber absolut gesehen sind wir immer noch niedriger als alles, was um uns rum ist, was Richtung Rheinschiene geht. Also Hahn, Hilden, Langenfeld, Leichlingen, also alles, was südwestlich von uns, von Solingen liegt, ist und auch signifikant teurer immer noch. Also ein ME ist nach wie vor teurer als das SG. Also das hat sich nicht geändert. Wir holen auf, das schon. Deshalb sind die Steigerungsraten hier bei uns etwas höher, weil wir von einem niedrigeren Niveau kommen. Es ist aber immer noch so, dass die Wohnungen hier günstiger sind als, ich nehme jetzt Hilden, weil es auch tatsächlich nicht weit weg ist.
Können Sie denn mal ein Beispiel nennen? Was zahlt man in Ohlix jetzt für eine normal ausgestattete Dreizimmer-Neubauwohnung und was würde man für das Gleiche in Hilden oder Leichlingen bezahlen?
Also man nimmt an der Stelle ja mal gerne den Quadratmeterpreis in solchen Fällen. Und ich würde jetzt sagen, wenn wir hier eine Neubauwohnung haben, wir haben gesehen, die wenigen Wohnungen im O-Quartier, die frei verkäuflich waren, lagen irgendwo zwischen 3.600 und 3.900 Euro im Quadratmeter. Ich glaube, wenn wir in Hilden sind, gibt es nichts mehr unter 4 und aber auch gerne 4,5 oder sogar, ich glaube, die 5 haben sie noch nicht geknackt. Aber das ist die Richtung, in die es da halt geht. Wenn ich jetzt nur mal in Einfamilienhäusern denke, dann ist Wieschaid ja auch ein beliebter Standort, der ja nun auf der anderen Straßenseite der Bonner Straße einfach nur ist. Ja? Also das sind 100 Meter Luftlinie. Aber auch da machen diese 100 Meter unter Umständen mal 20% aus. Das ist dramatisch, dieser Unterschied. Natürlich für die schön, die auf der Solinger Seite wohnen, die nicht viel schlechter wohnen und sagen, ich habe das, ne, so, aber für denjenigen, der in Langenfeld wohnt, dem scheint es das wert zu sein, dass er eben in Langenfeld wohnt und dafür auch mehr Geld ausgibt. So, also das ist verwunderlich, aber so funktionieren Märkte ja. Also es ist ja auch charmant, dass es so ist, sonst würden wir alle überall das Gleiche zahlen und es wäre fast langweilig. So.
Also Psychologie, reine Psychologie? Oder ist da ja, mehr dahinter?
Psychologie, naja, also man kann jetzt natürlich schon sagen, dass vielleicht eine Stadt Langenfeld auch vom Image her natürlich ein Schnaps besser dasteht als Solingen. Also wir haben sicherlich lange damit zu kämpfen gehabt, dass wir in der Gesamtstadt nicht so wahnsinnig gut angesehen sind, weil es schon auch wirklich Ecken gibt, wo es schlecht ist. Wir haben in der Relation vermutlich nicht ganz so eine gesunde Stadt, also rein Wirtschaft, also finanziell. Da steht halt Langenfeld mal ganz anders da als Solingen und können natürlich auch Gewerbekunden oder Gewerbenutzer ganz anders anziehen mit einem deutlich niedrigen Gewerbesteuerhebesatz. Das macht es natürlich dann schon auch aus. Und vielleicht ist derjenige, der dann da hingegangen ist, möchte dann auch nicht mehr in Solingen wohnen, sondern eben auch in Langenfeld. So, dann ist Wieschert ein schöner Standort, weil ich halt auch dramatisch nah an der A3 bin. Also das heißt, die Anbindung ist da natürlich top. ist sie auf der Höhe aber genauso. Und deshalb steigen da natürlich auch die Preise. Und wenn man da was anzubieten hat und zu verkaufen hat, dann wird man, sofern man im Marktgeschehen bleibt, auch sehr gute Preise erzielen. Also deshalb sind wir nicht astronomisch unterwegs, das muss man schon auch noch sagen. Also wir sind immer noch in der Realität hier in Solingen und nicht irgendwo jenseits davon, was man in den Großstädten ja schon mal sieht.
Also sprich, wir sehen hier am Horizont Düsseldorf, das sind dann einfach das, wo man einfach sagen würde, Spekulation und nicht mehr seriöser Handel oder wie würde man das formulieren? Ist jetzt vielleicht schwierig für Sie in Ihrer Branche da was dazu zu sagen?
Nee, das kann man ja, man kann ja die Preistreiber durchaus identifizieren und wir müssen natürlich auch über die Grenzen gucken, weil wir eben nicht nur in Solingen tätig sind. Da ist es jetzt so, dass wir, wenn man, also ein schönes Beispiel für die Preisentwicklung sind Anlageimmobilien. Da kann man das immer sehr schön sehen, weil die sind ja eigentlich auch vergleichbar über die Stadtgrenzen hinweg, weil ob jetzt ein Kapitalanleger 100.000 Euro in Solingen anlegt oder in Düsseldorf, in erster Linie wird eine Rendite erwarten. So, wenn ich mir dann anschaue, für welche Preise da angeboten wird, dann ist die Rendite in Düsseldorf vielleicht noch bei 3%. Sie ist aber hier in Solingen schon auch noch bei 6-5%, also das heißt fast doppelt so hoch. Und in Teilen werden in Düsseldorf auch Immobilien noch darüber angeboten, wo man dann sagen muss, okay, das ist ein spekulativer Punkt unter Umständen, also dass ich auf weitere Wertsteigerungen hoffe. Vermutlich ist es aber auch so, dass durch die Tatsache, dass manche Städte, Düsseldorf, Hamburg, Köln, also das ist ja nicht nur in Düsseldorf so, dass da auch aus dem Ausland Investitionen fließen, wo die Rendite eben nicht unbedingt im Vordergrund steht, sondern wo es vielleicht auch darum geht, das Geld vor anderen Zugriffen zu sichern. Und da ist es völlig wurscht, ob die Rendite 2 oder 1% ist oder sogar gar keine. Solange die Substanz ungefähr erhalten bleibt, ist es ja schon gut, weil besser als einfach von irgendeinem Oligarchen geschnappt. So.
Ja, okay. Eine weitere Beobachtung, als wir hergezogen sind, eben, ich kann nur sagen, 2007 war eben natürlich das Jahr, kann ich mich, glaube ich, an ein Maklerbüro mit Schaufensterfront hier in Ohlix erinnern. Mittlerweile sind es gefühlt ungefähr 5 oder 6. Das sagt natürlich auch was aus über den Stadtteil. Also, und das ist, da ist ja keinerlei Wertung dabei, sondern einfach, wo vorher eben keine Chancen auf Umsatz gesehen wurden, plötzlich sieht man, dass hier Kunden sind und dass hier Nachfrage besteht. Also wie hat sich dieser Stadtteil einfach so auch als Markt verändert? Das muss ja schon eine Menge sein, wenn einfach auch so viel Interesse seitens Ihrer Kollegen und Kolleginnen auch besteht an dem Stadtteil.
Ja und nein. Also ich glaube, da gibt es mehrere Begründungen. Also zum einen gab es sicherlich auch ganz prominent am Ohlixer Markt mal eine Firma, die Bauträger war, die dann pleite gegangen ist. Und daraus resultierend sind ja in Solingen sogar ein paar Makler gegründet worden. Davon ist jetzt einer auch wieder da. Die Tatsache, dass man überhaupt in Solingen und dann in Ohlix ein Maklerbüro eröffnet, spricht natürlich dafür, dass jemand erkannt hat, dass der Trend vielleicht hier hingeht. Ja, das ist richtig. Aber ich widerspreche insofern, als dass wir auch in Höscheid relativ viele Maklerbüros auf einmal an Stellen sehen, wo man immer gedacht hat, okay, aber das ist jetzt bestimmt keine 1A-Lage. Und das denke ich auch heute noch. Das ist aber bitte nur ein Einschub. Da verstehe ich nicht, warum die da sind. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe, dass man nach Ohlix kommt, wenn man sagt, ich will hier an diesem durchaus dynamischen Stadtteil irgendwie teilhaben oder da wahrgenommen werden als ebenso dynamisch, das könnte ja sein. Wobei, das muss man sicherlich auch relativieren, der Standort für den Makler jetzt unter Umständen auch nicht das Entscheidende ist. Also Sie sehen ja auch, dass wir kein Ladenlokal hier vor Ort haben. Stand heute, das mag sich auch ändern. Aber im Moment ist das auch nicht geplant. Weil wir eben in ganz Solingen und Umgebung tätig sind. Und da brauche ich nicht unbedingt ein Ladenlokal. Aber wenn ich eine Visibilität haben will, weil ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zuwachs dadurch erhoffe, dann macht das sicherlich Sinn. So, und dann ist natürlich so eine Fußgängerzone hier auf der Düsseldorfer Straße vielleicht einfach attraktiver als im Moment in der Innenstadt. So. Mancher Makler ist aber eben auch in Höchscheid gegangen, da ist gar keine Fußgängerzone, sondern eine Fahrzone sozusagen. Ich vermag das tatsächlich nicht zu ergründen, warum man an diesen oder jenen Standort geht. Ich würde fast glauben, das sind persönliche Präferenzen, die man dann an der Stelle hat, also als der Unternehmensinhaber. Also ich nehme als Beispiel den alteingesessenen Herrn Löwer, der immer noch arbeitet, der ist halt einfach Olixer und ist halt hier. So, Punkt. Ja, das ist es so. Und der tut auch was für Olix. Insofern ist der hier auch, finde ich, herzlich willkommen.
Tut was für Olix. Was tut ein Makler für Olix?
Naja, also zum einen, also jetzt tatsächlich in seinem normalen Geschäft, ist es sicherlich so, dass er ja Immobilien verkaufen muss oder vermieten muss und das einem Kunden schmackhaft macht. So, also das heißt, egal für welchen Standort, also an welchem Standort die Immobilie ist, er muss sie ja schmackhaft machen. So, also wenn eine Immobilie also in Olix ist, macht er den Standort mit schmackhaft. Das ist jetzt eine sehr einfache Wahrheit. Darüber hinaus meine ich aber Engagement, bürgerschaftliches Engagement. So, also Herr Löwer, das weiß ich zufällig, hat hier auch ein Wirbelfest oder irgend sowas oder hier bei der ISG, bei Aktivitäten, da unterstützt er, das finde ich gut. Das machen auch andere, also da nehme ich ihn, habe ich ihn jetzt nur als Beispiel genannt. Das muss man tun. Und das zeichnet tatsächlich auch den Ortsteil, ja, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, auch aus, dass man eben deutlich starkes Engagement der ich nenne das jetzt Stakeholder, also der Bewohner, der Gewerbetreibenden hier feststellt, vielleicht eben einen Schnaps mehr als in anderen Stadtteilen Solingens. Ja, auch wenn sich da jetzt was tut, das muss man ja Gott sei Dank genauso sehen. Ja, also wenn ich Wald höre, dann freue ich mich, dass da das Tal der Tränen, so nenne ich das mal, durchwandert ist und man offensichtlich nach vorne guckt und sich engagieren will. In Solingen tut man sich da noch schwer, auch wenn es da viele Akteure gibt, aber da habe ich das Gefühl, das läuft noch nicht rund. Auch da ist der Wille von vielen da, aber ich befürchte noch nicht von allen. Das spürt man hier in Olix nochmal anders, finde ich. Also es gibt ja da auch, also ich meine, ich nenne mal die Conny Strothgötter, die lange Jahre für Olix aktiv war, während sie noch ihren Ladenlokal betrieben hat, die das sicherlich auch nicht aufhören wird, weil sie immer noch Olixerin ist. Aber solche Persönlichkeiten, die dann auch mal was sagen und auch zur Politik gehen und sagen, hört mal, ihr müsst da oder da was ändern. Jetzt bin ich jetzt als, ich bin nicht politisch unterwegs, aber ich habe schon immer wahrgenommen, dass man hier in Olix auch immer nach der Stadt oder nach Hilfe der Stadt gerufen hat, eine ganze Zeit lang, also vielleicht bis vor 4, 5 Jahren sogar noch oder vielleicht sogar darüber hinaus. Jetzt ist was passiert. Ne? Der Bahnhof, also der Bahnhofvorplatz ist mal ordentlich gemacht worden. Das war schön. Wir hatten im Rahmen der Regionale, haben wir hier gar nicht so viel abbekommen. Ja, das ist in Solingen geblieben, Gott sei Dank. Aber auch das ist ja schön. Wir haben hier dadurch, dass wir die Ostseite des Bahnhofs beleben wollen, da ist was passiert. Gott sei Dank gibt es da eine Firma Cocentric, die da was Tolles hingebaut hat, die da den Standort mit einem Ausrufezeichen versehen hat. Jetzt kommt da vielleicht ein Hotel hin. Also ich sage vielleicht, weil es noch nicht da steht. Also ich gehe davon aus, dass es kommt. So, das alles wird dazu führen, dass eben auch diese Bereiche erschlossen werden. Und wir unterm Strich merken, dass hier viel passiert. Also die Dynamik ist spürbar. Wir spüren auch eine andere Dynamik. Wir stellen fest, das ist natürlich Corona-bedingt im Moment so, dass wir durchaus den ein oder anderen Einzelhändler verlieren, weil der eben nicht die durchhalten konnte, weil manche Dinge eben nicht so gelaufen sind, wie er sich das gewünscht hat. Gastronomie, auch sicherlich schwieriges Thema im Moment.
Das sind wir beim guten Thema. Defizite, natürlich. Also hier ist ja nicht alles Gold. Diverse Einzelhändler werden ein Lied davon singen können. Wie wenn man so mit Leuten spricht auch, ist so, dass Immobilienbesitzer natürlich gewisse Vorstellungen haben, wie sie ihr Leben gestalten wollen, sich auf bestimmte Mieteinnahmen einfach auch aus ihrer, oftmals einer eigenen Immobilie natürlich verlassen. Bestimmte Umsätze, wie sie früher im Einzelhandel möglich waren, heute vielleicht einfach gar nicht mehr möglich sind, wo einfach klar ist, dass eine Miete, die ein Händler früher gezahlt hat, vielleicht einfach tatsächlich im Gegensatz zu einer sonstigen steigenden Kosten einfach nicht mehr in der Höhe gezahlt werden kann. Dass einfach ein leerstehendes Ladenlokal zwar natürlich dann die Möglichkeit bietet, es an jemand anderen zu einem guten oder besseren Preis zu vermieten, aber erstmal steht es leer, stehen einige Lernlokale leer. Und das ist natürlich eine Herausforderung, auch für die Leute, die schon gemietet haben, zu bestehen. Also die Situation ist natürlich herausfordernd für beide Seiten, sowohl den Vermieter, den bzw. Besitzer, wie auch für den Mietenden. Wie können Sie mir was zu dieser Diskrepanz erzählen?
Also ich glaube, Sie haben absolut recht damit, wenn Sie sagen, dass das eine herausfordernde Situation ist. Ne? Wir erleben eben im Wohnungsmarkt durchaus steigende Mieten. Und wir erleben aber, und das ist offensichtlich so, wir erleben sinkende Mieten im Einzelhandel. Eben weil die Umsätze nicht mehr so sind und weil über Jahre, ne, also der Stillstand im O-Quartier ist da sicherlich mit eine Ursache gewesen, dass wir keinerlei Anker mehr hatten in Olix. Ne? Also es gab kein Vollsortiment da beispielsweise. Den Globus, der hat irgendwann zugemacht, weil er gesagt hat, Edgy, also Kaufland dann, Kaufpark war es ja zuletzt. So, und da muss man sagen, das hat gefehlt. Und das haben alle Einzelhändler auf der Düsseldorfer Straße gemerkt. Die haben halt, wie sagte das einer sehr schön, man hat den Umsatz gemacht, den man nicht vermeiden konnte. So, und es gibt aber keinen, der zusätzlich kam. Und das ist ja die Hoffnung, dass wenn jetzt auch durch die Investition in dem Sparkassengebäude, wenn da der Rewe kommt, dass da ordentlich ein Magnet nochmal entsteht, damit die Leute eben nicht für die täglichen Einkäufe wegfahren oder die Wocheneinkäufe, wie auch immer man das nimmt, wegfahren, sondern dahin fahren oder hier bleiben und dann aber eben die Besorgungen eben noch mitmachen. Das Geschäft wird sicherlich wichtig sein und das wird es sicherlich auch Gott sei Dank nochmal wieder beleben können. Aber wenn wir heute von Eigentümern, von Ladenlokalen gefragt werden, wo die Reise hingeht, was die Mietzins angeht, dann kann man nicht sagen nach oben. Das wäre, also ich meine, je nachdem von welchem Niveau man kommt, vielleicht schon noch, aber im Normalfall sehen wir dann einen Abwärtstrend. Ja? Und das muss man den Leuten auch sagen, also den Eigentümern. Und das ist in der ISG halt ganz, ganz gut funktionierend, dass man eben sagt, so, ihr müsst was tun. Und wenn ihr nicht was tut, was die Attraktivität des Stadtteils erhöht, was wir Gott sei Dank jetzt tun, ne, wenn die Fußgängerzone auch noch neu gestaltet wird, das ist natürlich toll, dann wird das schwierig. Ne? Also wir erleben das schon, dass Vermieter erstmal relativ hohe Preisvorstellungen haben für Ladenlokale und man dann am Ende aber doch einen Kompromiss macht, weil man sieht, der Markt gibt es einfach nicht mehr her. Das erzählen wir vorher, aber das wird dann auch nicht immer sofort geglaubt. So, weil es ging ja bisher immer so. Dramatisch ist diese Entwicklung in der Solinger Innenstadt, wo genau diese Situation hervorzufinden ist. Ja? Dass eben, dann mache ich lieber, ich nehme lieber einen Euro-Laden, der eine angemessene Miete vielleicht zahlt, ja? Die ich halt kenne, um meinen Lebensunterhalt damit bestreiten zu können oder mein Anspruchsniveau halten zu können. Das ist jetzt langfristig gedacht sicherlich nicht das Beste für den Stadtteil. Das ist eine egoistisch nachvollziehbare Handlung, aber eben sehr isoliert denkend. Und das macht am Ende den Stadtteil insgesamt natürlich kaputt. Die untere Hauptstraße ist halt an der Stelle eine Katastrophe. Die wird aus meiner Sicht auch nicht mehr revitalisierbar sein, so wie sie mal war. Das ist ja nicht schlimm. Wir haben ja zurückgehende Einzelhandelsflächen, also der Bedarf ist halt auch gar nicht mehr so da. Und dann muss ich dafür aber relativ schnell mal eine andere Idee entwickeln und sagen, dann mache ich halt Wohnungen, da brauchen wir die Stadt nochmal für. Aber dass da mal Engagement in diese Richtung gezeigt wird, das ist unter Umständen nicht in der gesamten Breite zu spüren. So.
Ist denn zu befürchten, dass mit der Neueröffnung des großen Rewe am Marktplatz und der Sparkassenverlagerung, ich habe da beinahe schon so eine Befürchtung, dass so wo bislang ja eher vom Hauptbahnhof her die Fußgängerzone so der große belebte Teil war, dass sich das so ein bisschen in den unteren Bereich eher so verlagern wird.
Das ist lustig. Die Wahrnehmung habe ich tatsächlich nicht. Also meine Wahrnehmung wäre, dass ich tatsächlich oben um den Bahnhof herum die Bewegungen habe, die, ich sag mal, Bahnhof induziert sind. Also jemand, der von da kommt, geht halt ein Stückchen über die Düsseldorfer Straße und wenn er dann angekommen ist, geht er halt rechts und links weg. Oder aber er hat einen Zwischenstopp und geht schnell was shoppen, eben bei dem Rewe, der wahrscheinlich dann ein anderes Konzept fahren wird, als er es jetzt tut. Also im Moment ist er ja ein Vollsortimenter auf einem sehr geringen Platz. Also das Platzangebot ist da nicht groß. Und wenn man da ausführliche Dinge sucht, findet man die da auch nicht. Man findet alles, das ist super. Aber das, man könnte sich da, glaube ich, auch anders positionieren. Also mehr Convenience, mehr To-Go, so jetzt mal Nachhaltigkeit beiseite gestellt. Wobei die das ja auch schon ganz gut machen. So, und da unten den Vollsortimenter, der dann in der Nähe des Marktplatzes wäre, der ja ohnehin vielleicht ein wenig verwaist ist, da kann man sicherlich auch noch ein bisschen mehr tun. Ich fände das ganz charmant, wenn es da belebter würde. Wobei ich, also Stand heute zumindest, also mal mindestens an einem Samstag oder Dienstag, wenn da unten Markt ist, dann ist aus meiner Sicht der Traffic auch da unten und nicht eher hier oben. Also ich würde glauben, dass wir, wenn gleich etwas anders strukturierte Geschäfte hier im oberen Bereich der Düsseldorfer Straße haben, wir im unteren Bereich durchaus genau so eine Bewegung haben. Wenn, also Ausnahme natürlich, und das darf man kritisch sehen, das habe ich eben vergessen, als wir über die Maklerbüros sprachen, die bringen natürlich erstmal für den Einzelhandelsumsatz wenig. So, ne, deshalb ist das immer die Frage, ob das für eine Innenstadt gut ist, wenn Dienstleister oder auch eine Barmer oder eine AOK, die dann auf einmal in der Fußgängerzone sitzen, ob die den Standort dann nach vorne bringen. Das würde ich jetzt eher nicht sehen, ja? So, sondern fände es dann charmanter, wenn Einzelhandelsgeschäfte, die der Bedürfnisbefriedigung der Bewohner hier dienen, da sind. So, deshalb haben die genauso ihre Berechtigung, also das möchte ich nicht, ne? Also um Gottes Willen. Aber für den Standort, glaube ich, wäre es charmanter, wenn wir eben viele Geschäfte hätten, die eine Vielfalt bieten, wo ich eben Einkaufserlebnis vielleicht auch habe und mich freue, dass ich direkt um die Ecke Spezialitäten irgendwie, egal welcher Art, kaufen kann. So.
Worin liegt es begründet, dass das, was jetzt, man muss ja in einer Kette wie H&M ja nicht irgendwie den Gipfel der Konsumbefriedigung in Sachen Bekleidung sehen, aber trotzdem ist es natürlich so, das, was Sie als Ankermieter bezeichnet haben, ist natürlich schon genauso ein Grund, weshalb eben, sag mal, Menschen jüngeren Alters, wo immer man die Grenze da zieht, dann halt eher doch mal nach Hilden gehen oder nach Wuppertal, aber eben oder in Hofgarten, aber halt nicht in Ohligs bleiben. Warum, und das ist eine Frage, die eben vielfach gestellt wird, warum gibt es sowas in Ohligs nicht? Also warum kommen die hier nicht her? Warum ist sowas wie als Bekleidungskette, gut, Gere Weber hat jetzt zugemacht, S. Oliver gibt's. Warum ist Ohligs da so schlecht aufgestellt?
Ja, ich glaube, dass Ohligs nicht so schlecht aufgestellt ist. Das hat, glaube ich, mit dem Aufgestelltsein gar nicht so viel zu tun. Die großen Ketten sind ja recht professionell aufgestellt, was das Standortauswahlthema angeht. Die haben klare Zahlenvorgaben, also wie viel Kaufkraft muss dort sein. Und das hängt dann unter Umständen auch schon von der schieren Zahl der Einwohner ab, die hier einkaufen gehen. Und wenn die einen Lineal drum ziehen und sagen, wo ist denn unsere Kaufkraft, wie viele Einwohner haben wir in dem Einzugsbereich, dann fallen wir unter Umständen, weil es einfach zu klein ist, schon raus. Zumal eben dann in Hilden und Langenfeld da einer ist. Ja? So, das Gleiche gilt ja für das Thema Saturn, den wir ja gerne hier mal gesehen hätten als Ankermieter, der aber eben nicht da war, also als wir noch über ein gewerbliches O-Quartier gesprochen haben, haben wir den ja trotzdem nicht erreichen können. So, und das spricht natürlich Bände. Und das heißt aber auch, wir müssen uns als kleiner Standort, und das sind wir hier nun mal, müssen wir uns eben individuell aufstellen. Wir müssen eben das hervorbringen, was eben nicht eine Kette ist. Also ich glaube, dass H&M oder Zara oder wie sie alle heißen, natürlich attraktiv sind und natürlich Umsatz machen und natürlich auch Magneten sind. Die werden wir hier nicht haben. Aber vielleicht kann das kleine Kindermodengeschäft oder das wir haben seit Jahren jetzt endlich ein Herrenmodengeschäft hier in Ohligs, was mit viel Liebe betrieben wird, das muss man, sofern das geht, unterstützen und sagen, ich kaufe halt hier. Wir kaufen alle viel online, das ist convenient, das ist in der Corona-Zeit nochmal gestiegen, der Bedarf an der Stelle leider oder die Nachfrage. Da müssen wir wieder weg von kommen und wir müssen wieder in die Läden gehen. Und je mehr ich hier anbieten kann, und sei es ein kleines Käsegeschäft, wo ich halt feinen Käse kaufen kann oder Wein, oder das haben wir hier. Das finde ich aber eben in anderen Stadtteilen unter Umständen nicht so vor und das zeichnet dann den Standort aus, anders als H&M. Und ja, wir haben nicht so eine volle Fußgängerzone wie in Wuppertal. Das kriegen wir wahrscheinlich so auch nicht hin. Aber es ist auch die Frage, ob das gewünscht ist, weil das natürlich eine andere Klientel ist, die dann kommt. Und vielleicht kann ich mir wie sagt man so schön, ein USP, also eine Einzigartigkeit in der Stellung, wie ich mich vermarkte, auf einem anderen Niveau geben. Und ich glaube, das vermögen wir hier in Solingen, Olix, muss ich natürlich in dem Fall sagen. Und ich glaube, dass verschiedenste Akteure hier in dem Stadtteil genau daran arbeiten, dass man das eben auch nach außen mal trägt und eben versucht, eine Marke Olix an der Stelle zu entwickeln, wo man sich eben an anderer Stelle wohlfühlt. Da gibt es eben keinen H&M. Nee, den muss ich mir woanders holen.
Ist das Glas also für Olix eher halb voll oder halb leer?
Ja, deutlich halb voll und wahrscheinlich sogar mehr als halb voll. Auch wenn ich sicherlich eher vorsichtig bin, was solche Aussagen angeht, kann ich mir im Moment, und das sage ich trotz Corona, kurzfristige Verschiebungen da nochmal haben wird, mittelfristig nicht vorstellen, dass wir hier Abwärtstrends sehen. Also wir werden weiterhin den Druck aus den Metropolen haben und die sind halt nah, sowohl Köln als auch Düsseldorf und die jetzt schon bestehenden Speckgürtel werden sich erweitern. Also die Attraktivität dieser Städte alleine würde ausreichen, um hier für Solingen und damit meine ich dann wirklich wieder Gesamt-Solingen, Olix angefangen, aber dann eben Gesamt-Solingen, einen Druck zu erzeugen, der positiv für die Entwicklung ist. Also ich glaube, wir werden weiterhin Zuwächse in der Einwohnerzahl haben.
So. Druck ist natürlich jetzt ein Wort, das kann man so oder so sehen. Ich nehme jetzt mal die negative Begriffskonnotation. Und die ist natürlich, steigende Mieten bedeuten auch, dass Menschen, die jetzt hier gemietet haben, die durch Familienzuwachs oder wie auch immer sich was Neues suchen müssen, genau an dem Punkt sind, wo sie feststellen, so okay, ich kann mir möglicherweise meinen Stadtteil vielleicht gar nicht mehr leisten. Das ist nämlich hier teurer geworden, im Zweifel für mich den entscheidenden Schritt zu viel. Also das, was man jetzt was natürlich jetzt in Olix sicher nicht in dem Maße stattfindet, aber was man sonst generell so als Gentrifizierung bezeichnet. Wie sehen Sie diese Situation, also die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, wo natürlich dann auch die Politik gefragt ist, dass man also alle Leute mitnimmt bei so einer Entwicklung und jetzt nicht die Leute sagt so, okay, ja hier werden nur noch die Wohnungen für Reiche gebaut und wir dürfen jetzt gucken, wo wir wohnen.
Klar, also absolut berechtigte Frage. Wir stellen ja fest, und wir haben gerade eben von den Neubauten gesprochen, da wird sicherlich ein neues Mietniveau einziehen. Ja? Also das wird deutlich über dem liegen, was wir bisher hier kennen. Aber, und das ist dann vielleicht auch wieder ein Vorteil dieses Stadtteils, wir haben durchaus sehr, sehr, sehr unterschiedliche, also sehr heterogene Bausubstanz. Ja, also das heißt, wenn ich bereit bin, Abstriche in der Bausubstanz zu machen und eben nicht im Neubau, sondern vielleicht auch im Altbau und vielleicht auch im Altbau, der in den letzten 10 oder 20 Jahren nicht saniert worden ist, zu wohnen, was man ohne Probleme ja kann, dann kann ich hier aber auch Mieten sehen, und das sehen wir ja durchaus aus regelmäßig, wo eben eine 5, manchmal sogar eine 4 davor steht. Das ist schon schwierig, also das ist schon sehr selten, aber dann will man im Zweifel auch die Ausstattung vielleicht eigentlich auch nicht kaufen. Ja, so. Aber ja, klar, unter sonst gleichen Bedingungen wird sich das Niveau insgesamt heben, und das zieht natürlich auch die untersten Mieten ein Stück weit mit nach oben. Dieser Anpassungsprozess wird aber wahrscheinlich nicht von heute auf morgen passieren, sondern das wird Zeit haben. Und da ist tatsächlich im Zweifel die Politik gefragt, die aber ja auch schon hingegangen ist, und das darf man dann positiv sehen, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Also wir hatten jetzt ein paar Projekte, die wir gesehen haben, wo eben auch wieder öffentlich finanzierter Wohnraum entsteht. Aber auch der ist auf einem Niveau mittlerweile, der halt um die 6 Euro irgendwas liegt. Ja, das ist also auch nicht mehr so billig wie noch vor einiger Zeit. Aber das gibt es und das wird es weiterhin geben. Und ich glaube, die klare Ansage auch aus der Politik ist, wir wollen das fördern. Und ich glaube, dass die Förderlandschaft an der Stelle deutlich attraktiver geworden ist, also für Investoren. Das war eine ganze Zeit lang gar nicht so. Und darüber hinaus gibt es zumindest in Nachbarstädten, ich weiß nicht, inwieweit Solingen das jetzt für die kommenden Projekte, die ja auch schon bekannt sind, passieren wird, dass man eben einen Teil solcher Projekte verpflichtend sozialen Wohnungsbau macht. So, das kann sein, das muss nicht sein, weil ich glaube, Solingen kann das im Moment noch verkraften. Aber wenn es schlimm würde, in Anführungsstrichen, und dann erst würde ich auch von Gentrifizierung sprechen. Das ist, ne, war vielleicht ein bisschen provokant gemeint, das sehe ich hier tatsächlich nicht. Eine Gentrifizierung ist ja schon klassisch der Weg, dass man sagt, ich aus dem Altbau ekel ich jetzt mal alle Mieter raus, um von den 5 Euro auf 25 Euro zu kommen. Ich übertreibe jetzt vielleicht ein wenig, aber ne, ich saniere das halt teuer und mache wirklich hochwertigste Wohnung. Das erleben wir hier noch nicht, deutlich nicht. Und ich glaube, das wird auch so schnell nicht passieren. Das erleben wir in Düsseldorf, das erleben wir in Berlin, das erleben wir in den großen Städten. Nee, also ich glaube, das ist zu stark. So stark ist die Entwicklung hier nicht.
Nein. Okay.
Gott sei Dank. Bleibe ich bei. Also auch wenn es vielleicht für den Makler charmant wäre, Wohnungen für 25 Euro den Quadratmeter zu vermieten. Nee, also da würde ich deutlich als Olixer sprechen wollen und sagen, nee, Gott sei Dank.
Okay. In der nächsten Podcast-Folge wird es um das Thema Gastronomie in Olix gehen. Was wären Ihre Wünsche für die gastronomische Entwicklung hier, die ja durchaus so ein bisschen Room for Improvement, also Luft nach oben bietet?
Ja, also ich würde mich freuen über einen Fortgang der aktuellen Entwicklung tatsächlich. Also ich stelle fest, wenn ich so drauf schaue, wo man im Moment überall hingehen kann, also Corona ausgeblendet, dann nehme ich wahr, dass in den letzten Jahren das Angebot stetig erweitert wurde. Und zwar auf unterschiedlichem Niveau, je nachdem, wie weit ich Olix jetzt ziehe. Ne? Also das ist ja immer die Frage. Uns fehlt ein bisschen ganz hochwertige Gastronomie. Das fände ich total charmant, wenn wir da was bekommen könnten. Weil wenn wir ein Hotel bekommen, wenn der Standort insgesamt aufgewertet werden soll, könnten wir das sicherlich sehr gut vertragen. Ich sehe aber ja, und das war ja in der Zeitung auch gerade zu lesen, dass hier an verschiedensten Stellen Gastronomie auch wieder entsteht, wo andere zugemacht haben, beziehungsweise eben zusätzlich. Und glaube, dass das schon mal der richtige Weg ist. Und ich glaube, dass Olix das auch vertragen kann. Und wenn 700 Leute dazukommen, werden die auch Nahrung brauchen. Ja? Insofern sehe ich jetzt keine großartigen Defizite. Ich freue mich über eine große Vielfalt. Und ich glaube, die werden wir bekommen.
Punkt. Gut, ja, Punkt. Das ist ein guter Schlusssatz für diesen Podcast. Ich danke für das schöne Gespräch.
Und ich danke Ihnen.
Ja, gute Geschäfte.
Ja, danke.